Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, moin aus Kiel. Wir sind da mit der nächsten regulären Folge vom Segelreporter Podcast. Und da begrüße ich zunächst einmal den Podcasten. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Und wir haben ja heute zwei Gäste. Was toll ist, dass die dabei sind. Und kurzer Hinweis bei der letzten Folge. Es gab ja ein bisschen Kritik an der Kieler Woche. Also es ging ja auch medial irgendwie hin und her und ziemlich rund. Und wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen und wir halten es eigentlich hier in dem Podcast so, dass wir jetzt nicht die Meckerpötte sein sollen, sondern auch den Menschen, die in der Kritik stehen oder damit zu tun haben, auch mal die Chance geben, sich dazu zu äußern. Und da haben wir heute zwei Gäste direkt von der Kieler Woche. Ich fange mal mit Vornamen alphabetisch an. Da ist einmal Dirk Ramhorst. Hallo Dirk.
Moin, hallo.
Hi, hallo Dirk. Schön, dass du Zeit hast. Und Fabian Bach ist auch dabei. Hallo Fabian.
Moin, hallo.
So, bevor ich jetzt, was ich brillant kann, Quatsch erzähle, stellt ihr euch doch mal selber vor. Vielleicht fängt Dirk einfach mal an und sagt, was machst du denn bei der Kieler Woche eigentlich?
Genau, also hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Dirk Ramhorst. Ich bin seit über 20 Jahren bei der Kieler Woche im Ehrenamt engagiert und genau seit 11 Jahren darf ich die Kieler Woche sportfachlich sozusagen verantworten als Sportdirektor oder Chairman, würde man neudeutsch sagen. Und ja, besonders zu betonen ist, dass alles, was auf dem Wasser stattfindet, ehrenamtlich ist und ich bin praktisch der oberste Ehrenamtler.
Okay, dann hattest du jetzt auch viel zu tun danach, ne, wahrscheinlich.
Ja, ja, also nicht nur danach,
klar, sondern davor,
aber auch davor und auch während, ja, aber dazu kommen wir gleich nochmal.
Genau. Und Fabian, dann du auch mal kurz erzählen, was machst du bei der Kieler Woche?
Ich bin PO für den Inshore-Bereich, das heißt, ich bin Chef-Wettfahrtleiter, verantwortlich für das Race-Management auf dem Wasser der Inshore-Bahnen. Das heißt, die alle One-Design-Klassen, die eben nicht nach Verrechnungsformel, beispielsweise ORC, segeln, stehen im Race-Management unter meiner Verantwortung. Das heißt, ich koordiniere die Wettfahrtleitungsteams auf dem Wasser und bin dafür zuständig, um da möglichst das Optimale für die Seglerinnen und Segler dann auch auf dem Wasser rauszuholen.
Ja, dazu muss man sagen, du kommst gerade vom Gardasee, ne? 29er WM, was hast du da auch in offizieller Mission unterwegs? So?
Genau, also ich war einer von drei Wettfahrtleitern bei der 29er Europameisterschaft am Gardasee, die jetzt
Euro, das war gleich WM, ja.
Ja, genau, Europameisterschaft in Riva. Sind wir auf drei Bahnen gesegelt und ich war einer von drei Wettfahrleitern, die da tätig waren.
Ach, dann hast du quasi die Augen immer zugedrückt, wenn unser deutsches Team, was ja Gold gewonnen hat, unser Deutsch, ich sage mal alles, zu früh über der Linie war. Kannst du das jetzt aufklären?
Nee. sicherlich nicht, dass ich da irgendwo was irgendwie Augen zugedrückt habe, Segelnummern, Boote, alles gut, da wird jeder gleich behandelt und
ja.
Richtig, genau. Aber ja, ich war einer von drei Wettfahrtleitern und war jetzt auch nochmal am Gardasee. Genau. Mhm.
Nun habe ich ja vorhin natürlich fälschlicherweise gesagt, du hast viel zu tun gehabt nach der Kieler Woche. Stimmt, ihr habt natürlich weit vor der Kieler Woche, während der Kieler Woche und danach auch zu tun. Aber diesmal ging es natürlich so aus meiner Warte um eine andere Geschichte, das Mediale. Carsten, vielleicht magst du nochmal das so ein bisschen wiederholen, worum es da aus deiner Sicht eigentlich ging.
Oh ja, das ist schon die schwierigste Aufgabe, die du mir hier gerade übergeben hast. Weil,
ja, musst du auch mal ran.
Stimmt. Weil eigentlich, je mehr ich dieses ganze Thema oder wir haben uns ja da mit verschiedensten Leuten auch danach und auch während der Kieler Woche dann mundfusselig geredet, aber viel drüber geredet. Und eigentlich, das kann ich jetzt schon mal vorab sagen und da werdet ihr mir, oder zu dem Ergebnis werden wir vielleicht nachher dann auch kommen, ist eigentlich die Kritik in Großbuchstaben eigentlich gar nicht so zu sehen, weil es sind so viele verschiedene Ebenen, die wir vielleicht, es wäre jedenfalls mein Ziel, das irgendwie so ein bisschen auseinander zu fummeln, die eigentlich alle gar nicht so richtig viel miteinander zu tun haben. Okay, als Auslöser tatsächlich war natürlich die Kritik von Philipp Buhl, der ja sich geärgert hat darüber, dass nicht genug Rennen zustande gekommen sind aus verschiedensten Gründen. Startschiffe sind verschoben worden, sind durch den Wind verschoben geworden oder haben die Anker haben nicht gehalten. Ich will da gar nicht aufs Kleinste jetzt irgendwie eingehen, aber das gipfelte natürlich auch dann in der Aussage, dass er sagte oder dass er in Frage stellte, ob Kiel denn überhaupt olympiawürdig ist. Das muss man auch in diesem Zusammenhang sehen. Deshalb ist das wohl auch alles sehr hochgekocht, das Thema. Und wir reden hier nicht nur unter Seglern und Interessierten und Beteiligten damit, sondern es ist eben dann auch medial, hat eine größere Runde genommen, weil es eben auch um die Olympiabewerbung von Kiel geht als Olympiastandort für die Segelwettbewerbe. Und ja, ich glaube, auch Philipp sagt, das war ihm gar nicht so bewusst, als er das irgendwie gesagt hat. Ich habe also danach nochmal länger mit ihm telefoniert, nach seinen Aussagen nach der Kieler Woche, dass jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, glaube ich, auch gerade eine Sitzung im Rathaus stattgefunden hat, wo es um die Olympiabewerbung ging und dann doch, naja, hat es ein bisschen andere Umdrehungen bekommen, auch noch mal politische Art. Aber das ist die eine Geschichte. Die andere, naja, parallel habe ich jetzt auch, war dann die Offshore-Segler, wo ich ja gerade hörte, Fabian hat da gar nichts mit zu tun. Aber da war eben auch so eine Geschichte, wo sich dann unser Mix-Du, das auch schon für Deutschland irgendwie an den Start gegangen ist, Lina Rixens, auch geäußert hat, oh, das wäre aber Mist, hätte nur kreuzen müssen und 90% Kreuz, wo ihr Schiff gar nicht fährt. Keine Ahnung, das ist so eine Abzweigung hat das dann quasi genommen auf den sozialen Medien, was auch wieder gar nichts mit dem Buhl-Thema zu tun hat. Dann sehe ich da noch meine eigene Geschichte oder das kann man vielleicht größer noch verallgemeinern, wo es zum Beispiel auch die J70-Klasse, dann ich habe danach auch nochmal Anrufe bekommen, es eher drum ging, um diese ganzen STP-Geschichten. Das heißt abgekürzt Standard Penalty. Da habe ich dann auch nochmal mit dem Uli Vogelmeier als technischem Obmann, oder was heißt das? International Technical Committee, gehörte zu den vier Leuten, die da quasi für zuständig waren, quasi auf dem Wasser und auch an Land. Ich habe es teilweise Razzia genannt. Das wollte er so natürlich nicht gelten lassen, aber es wurden eben Strafpunkte verteilt, weil Segelnummern nicht richtig geklebt waren. Ich habe meine Messmarke, die ist, glaube ich, bei der Kenterung abgegangen. Keine Ahnung, das sind immer dann so 3-5% Strafen. Alles kommt da, das ist wieder, wie gesagt, diese ganz andere Ebene, wo sich Leute drüber aufregen und so ein bisschen können wir vielleicht auch oder würde ich auch gerne drüber sprechen, wie denn so das Meldeverhalten ist. So ein bisschen schwingt immer noch mit die Geschichte, die ist ja, glaube ich, schon 2-3 Jahre alt oder die Frage, warum zum Beispiel die 505er nicht mehr dabei. Aber das ist eher so am Rande, die waren ja noch nicht dabei, aber vielleicht ist das eben auch so eine Sache, die mitschwingt, wenn es darum geht, über Kieler Woche zu reden. Warum sind denn bestimmte Klassen nicht mehr dabei? Fehlt die Attraktivität oder nicht? Wir können so das jetzt mal, lange Rede, kurzer Sinn, kann ich nicht sagen, aber vielleicht merke ich jedenfalls.
Das war jetzt sehr viel, Carsten. Ich versuche mal zu strukturieren.
Genau.
Vielleicht fangen wir mal an mit dem Thema Philipp Buhl und den, das macht ja so medial auch wahrscheinlich die größte Runde mit diesen Startschiffen, die immer wieder vertrieben sind. Ich weiß nicht, wer von euch dazu was sagen will oder ohne da groß Fragen zu stellen, wie ist das denn aus eurer Sicht gewesen?
Ich glaube, Dirk hat ja erstmal der stand ja am Anfang da ein bisschen sehr, ich weiß nicht, ihr habt euch da ja so ein bisschen den Ball auch zugespielt, ne? Vielleicht sagt Dirk erstmal was zu der Kritik und dann können wir ja danach ins Detail gehen, was faktisch da auch ein Thema war.
Ja, das können wir gerne machen. Wir können natürlich auch umgekehrt erstmal aus dem Bett, Bettfahrt geschehen sozusagen das bewerten, um dann das zu schauen. Also ich sage jetzt mal, grundsätzlich ist so etwas natürlich eine unschöne Situation. Wir wissen, also wir haben ja mehrere Rennen an dem Tag gefahren und das war unglücklicherweise genau die LK7-Gruppe um Philipp Buhl, die dann entsprechend, ja, ich sag mal, Pech hatte, dass das Startschiff nicht festen Grund gefunden hat und gerutscht ist. Wir haben andere Rennen gefahren. Wir hatten ja viel Wind an dem Tag und haben alles in die Innenbahn gelegt und wir haben mit anderen Startschiffen Rennen gefahren. Also es war wirklich Pech für diese Gruppe. Sowas soll natürlich nicht passieren, sowas darf nicht passieren. Wir haben danach uns auch schon zusammengesetzt und geschaut, was können wir tun, wie diese Startschiffe sind von uns gechartert mit dem entsprechenden Ankergeschirr. Und da gibt es verschiedene natürlich Überlegungen, können wir die besser ausstatten, können wir andere Startschiffe nehmen, etc. Wir haben an dem Tag, Fabian, korrigier mich, glaube auch zwei Ankergeschirre komplett verloren. Also wo einfach die Bedingungen dann doch uns gefordert haben und das Material, was wir hatten. Und dieses Feedback, das war der gleiche Tag, wo auch wir auf der Offshore-Bahn das Problem hatten, das praktisch gleiche Problem, allerdings mit einem anderen Schiff. Nämlich, dass wir eben auch zum Beispiel die Situation hatten, dass ein gechartertes Schiff, konkret der Besitzer dieses Schiffes gesagt hat, bei dem Wind geht er mit seinem Material nicht raus. Ja? Und da kann man natürlich sagen, ist ja alles versichert etc. Wir wissen das, wenn ein Autounfall ist, ist es hinterher immer ein Schaden da, der, wenn es auch oberflächlich behoben ist, dann doch bleibt. Und insofern mussten wir dann auf das zweitbeste Schiff zurückgreifen und das hat dann leider auch keinen Grund gefunden, der ausreichend geeignet war. So, soll nicht passieren. Ist unglücklich gewesen. Ja, wir versuchen da auch ein Learning mitzunehmen fürs nächste Jahr und zu überlegen, was können wir anders machen. Fabian, vielleicht kannst du ergänzen.
Ja, also hattest du ja gerade schon gesagt, ne? Also Anker, die nicht halten an einem Startschiff, sind das absolute Worst Case für einen Wettfachleiter. Also vor allen Dingen natürlich für den, der draußen auf der Bahn mit seinem Team die Arbeit macht, weil wenn der Anker rutscht, kann er großartig nicht viel machen. Eine Startlinie kann man neu legen, einen Bias aus einer Startlinie rauszunehmen, kann man Spinnet nach vorne, nach hinten nehmen, da kann man relativ flott ein Ergebnis für ändern, beziehungsweise das entsprechend anpassen und den Fehler korrigieren. Wenn der Anker am Startschiff rutscht, dann ist das leider erstmal so, dann kann man probieren, neu zu legen. Auch das kostet ja leider Zeit, das hat ja Carsten im Contender, glaube ich, auch miterlebt an dem einen Tag. Da bemühen sich die Wettfahrtleiter, da bemühen sich alle Teams wirklich, damit das funktioniert, aber man steht da so ein bisschen auf verlorenem Posten. Ja? Also wenn der Anker vom Startschiff nicht hält, was will ich als Wettfahrtleiter tatsächlich machen, außer mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten, die ich habe? Eventuell noch einen Anker rauszuschatteln, haben wir auch gemacht. Also wir haben Anker aus Strande geholt, aus unserem Depot, sage ich mal, um die dann vorne mit dran zu hängen. Auch glaube ich, das ist ja, glaube ich, auch bei den Seglern ist aufgefallen, dass da bemüht wurde. Aber wenn das Schiff rutscht, weil es keinen Halt bekommt, dann steht man da ziemlich auf verlorenen Posten als Wettfahrtleiter auf dem Wasser. Und das
ohne Frage. Ich fand, genau, die hat mir, ich habe es ja, wie du gesagt hast, wobei ich mich schon gewundert habe, weil das Thema war ja nun in dem ersten Teil der Kieler Woche präsent. Ne? Und dann sind wir mit dem Contender nochmal raus, ist ja gar nicht hochgekocht. Aber ich weiß auch, ich habe ja kurz erzählt, ich bin da reingefahren, wieder rausgefahren im Endeffekt. Dann ist es so, 2,5 Stunden sind wir da das. Und wir haben ja jetzt wirklich zugeguckt und ich habe mit Claudia danach noch gesprochen. Claudia Langer, die war ja auch auf dem Schiff da und wie sie dann versucht haben. Die Frage ist ja gar nicht genau. Da sitzen wir ja alle zusammen. Aber vielleicht ist mal interessant, das, was dir gerade kurz ansprach, oder du kannst es vielleicht erzählen, wie ist denn das organisiert? Übrigens hat Philipp auch da speziell nochmal was zu gesagt. Er hatte, weil daraus ja auch dann nachher so eine Geschichte wurde, deshalb ist Kiel möglicherweise nicht olympiawürdig. Das ist ja totaler Quatsch. Ich meine, Marseille hat auch olympische Spiele ausgerichtet. Die haben ja nicht die Startboote jetzt irgendwie von Marseille genommen, sondern das ist ja ein ganz anderes Setup dann, wenn man Spiele hat und dann hat man andere Boote. Wie ist denn das bei der Kieler Woche? So wie du es sagst, die Boote werden geschartert mit Eignern und wie ist das System dann?
Genau, also das kommt bei uns, wir haben ja ein oder insbesondere jetzt wir in dem Wettfahrtgeschehen haben ein Regatta-Sekretariat, die bemühen sich dann, die entsprechenden Startschiffe zu chartern im Ostseeraum. Wir sehen über die letzten Jahre, dass gute Schiffe, die wir auch in der Vergangenheit genutzt haben, nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Eigner sind natürlich auch älter geworden und so weiter. Und insgesamt ist es doch sehr dürftig, was den Markt angeht, diese Schiffe zu finden. Das sind in der Regel alte Kutter oder Jollen. Yachten, die wir für die Jollen haben, so rum wollte ich sagen.
Ja.
Und das ist schon eine Herausforderung. Also die zwei Kollegen im Regatta-Sekretariat haben da schon sich mächtig bemüht, Boote zu haben. Aber die Auswahl ist beschränkt. Und so war eben auch eine Überlegung beispielsweise. Fabian war ja als Wettfahrtleiter auch bei den Olympischen Spielen, der kann was sagen, wie das Material dort aussieht, dass wir eben überlegen und definieren, wie würde idealerweise für uns ein Startschiff aussehen und da praktisch dann möglicherweise auch mit dieser Perspektive Olympia Mittel allokieren können, die uns helfen, für Kiel, aber das gar nicht nur für Kiel, sondern für die Wochen in der Ostsee, also Travemünder Woche, Warnemünder Woche etc., eben entsprechend auch sowas anzuschaffen. Also ist aber noch nicht zu Ende gedacht, dieser Gedanke.
Schließt sich die Frage an, wenn ihr, du hast gesagt, dass ein eigener gesagt hat, aber den Wind geht nicht raus. Besprecht ihr sowas im Vorfeld, zu sagen, dass dann einer sagt, ja, bis 25 Toten mache ich danach nicht mehr, weil dann wird es ja fast keinen Sinn machen, so jemanden zu chartern. Weil man weiß ja, ich meine, das kann ja immer mal kommen, dass also so 30, 35 Knoten ist ja jetzt keine Seltenheit auf der Außenförde, nicht? Oder liegt das dran, dass ihr solche Leute nehmt, weil ihr halt nicht genug kriegt?
Sowohl als auch. Also ja. Also wir bereden das, wir versuchen das natürlich auch, also es sind ja auch nicht neue, sondern es sind Schiffe und Eigner, die schon viele Jahre auch mit uns zusammenarbeiten, aber wie gesagt, es werden immer weniger, die da uns zur Verfügung stehen, die kennen das Spiel, wenn es so in diesen Grenzbereich geht, dann müssen wir halt deren Einschätzung auch folgen, die sind letztlich dann ja auch auf dem Schiff auch verantwortlich, auch für unsere Ehrenamtler, das muss man auch bedenken immer. Wir hatten vor Jahren mal auch eine Situation, auch im Ilka-Bereich, da war einfach eine sehr, sehr hohe Welle. Da gab es auch Verletzungen auf dem Startschiff, einfach durch das Schlagen des vor Anker liegenden Bootes. Und da muss man dann halt auch wirklich das gesamte Portfolio sich anschauen. Also nicht nur das Schiff, was möglicherweise Schaden nimmt und nicht fest ist, sondern eben auch die ehrenamtliche Crew, insbesondere auch dann zusätzlich noch der Skipper und möglicherweise hat er immer noch einen Helferlein, sind die sicher in dieser Situation? Und du hattest eben Marseille angesprochen, da hatten wir eine komplett andere Windlage. Da haben wir uns ja gefreut, wenn wir uns überhaupt bewegt haben, segeltechnisch. Und selbst wenn da Mistral gewesen wäre, dann war das doch durch die Bucht sehr viel geschützter. So. Mhm. Wir haben ja vom Prinzip uns auch an den drei starken Tagen, also an dem Montag, Dienstag insbesondere der Kieler Woche und dann noch mal am Freitag dann auch Richtung Innenbahn bewegt. Das ist ein Vorteil, den wir haben. Aber es war dann halt immer noch viel Wind. Und,
konkret, vielleicht Fabian nochmal, also das, was jetzt habe ich ja verstanden, wenn Wind da ist, erste Woche, und dann schlippen die Anker. Was war denn der konkrete, jetzt auch mal für mich nochmal, jetzt bei Contender und FDs, weil das war ja, das Startschiff war ja schon, war das schon vorher die Woche im Einsatz und haben die dann auch nicht gehalten? Oder was war das spezielle Problem, dass es da jetzt nicht ging? Oder ihr rechnet doch mit Wind, oder war das jetzt wirklich so viel Wind? Oder dass sie meinen Anker halten? Viele unserer Hörer sind ja nun auch Cruiser, Segler und da geht es ja ums Ständige. Wir haben auch schon gehört, oh, das ist doch Seemannschaft oder keine Ahnung. Aber wieso halten da Anker nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte mal gesagt, frag den Anker. Das Problem ist, dass also das Startschiff tatsächlich, was du jetzt gerade ansprichst, soweit ich mich erinnere, war das auf Bahn Juliet an dem Tag. Da war ordentlich Wind, aber sicherlich jetzt nicht so viel, dass das jetzt außergewöhnlich gewesen wäre. Also ich glaube, wir waren da jetzt mal groß. Ich habe mal da im Log nachgeschaut. Ich glaube, wir waren da so um die 20 Knoten, vielleicht in Böen auch mal ein bisschen mehr. Da sollte das kein Problem sein. Und ich habe auch nochmal nachgesehen, tatsächlich hatten wir mit genau diesem Startschiff in der ersten Hälfte eben kein Problem.
Ah, okay. Das wäre der Fall des Learnings dann genau.
Dem hatten wir, ich müsste mich jetzt arg täuschen, ich habe nachgeschaut, also mit dem Startschiff hatten wir tatsächlich kein Problem. Was ein bisschen ein Problem ist, ist Bahn Juliet ist generell so ein bisschen ein Problem. Da habe ich auch an Pfingsten bei der Yes, da war ich als Wettverleiter auf der Bahn mit einem anderen Startschiff. Da ist ein bisschen das Problem, dass da anscheinend grobe Steine liegen und da manche Ankerarten einfach nicht halten auf dem Grund. Habe ich mir sagen lassen von verschiedenen Skippern, die da geankert haben, die da auch die entsprechende Erfahrung teilweise haben. Dirk sprach es aber gerade eben an, aber eben auch nicht alle. Und wir haben dann doch ein bisschen einen Wechsel immer mal wieder bei den Startschiffen, die wir eben nutzen können. Das sind eben, wie Dirk richtig sagte, nicht immer die gleichen. Also manchmal hängt es einfach auch mit dem doch verschiedenen Ankergrund auf den verschiedenen Bahnen zusammen, was viele auch nicht wissen. Die Außenbahnen sind lustigerweise meistens deutlich flacher als die Innenbahn. Also auf der Innenbahn Hotel India Golf haben wir bis zu 15, 20 Meter Wassertiefe. Auf Juliet, Echo und auf den Außenbahnen sind es eher so 7, 8, 9, 10 Meter. Die sind ein bisschen flacher. Sie nicht gehalten haben, kann ich so nicht beantworten. Es mag mit dem Ankertyp, es mag mit dem Ankergrund die Kombination aus beiden zusammenhängen. Aber wie gesagt, mit dem Startschiff, das dann ausgerechnet an dem Tag dann nicht mehr gehalten hat, war übrigens in der zweiten Hälfte das einzige Startschiff, das nicht verankert
wird. Ja, das hörte, genau, hörte ich ja auch. Deshalb hörte mich das so ein bisschen.
An dem einen Tag.
Ja.
Was mich wundert, wenn ich ehrlich bin, Kieler Woche ist die größte, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die größte Segelveranstaltung der Welt, richtig? Ich hätte mir wirklich als so hätte ich mir vorgestellt, dass das anders, so eine Akquirierung von Startschiffen, dass das anders, ich sag's mal in Anführungsstrichen, professioneller abläuft. Ihr macht das professionell mit Sicherheit, aber nicht, dass da so ein paar Eigner, ja, gucken wir mal, und dann jemand sagt, oh, bei dem Wind gehe ich nicht mehr raus. Wisst ihr, was ich meine? Da hätte ich eine andere Vorstellung gehabt von so einem Ablauf, wie das organisiert ist, weil es das ja auch schon seit Ewigkeiten gibt. Könnt ihr das nachvollziehen? Oder gibt es da, sagen wir mal, gibt es da professionellere Möglichkeiten? Es gibt zum Beispiel so, ich glaube schon so Robotersysteme, also die sich automatisch irgendwie halten, sowas gibt es ja alles, ne? Also so.
Wollte ich gerade noch ein, weil Fabian ist ja gerade vom Gardasee gekommen. Ich meine, wir kennen alle die, dass es ein mega teures System ist, und wenn du die ganzen Kieler Woche Bahnen hast, dann kommst du ja auf mehrere Tonnen. Und die Tonnen sind ja auch nicht das Problem, sondern das Startschiff. Aber trotzdem, klar, SailGP wissen wir auch, die haben gar kein Startschiff mehr.
Die starten zwischen Bahnmarken, ne? Soweit ich
das
weiß.
Aber da ist auch das ist nur so ein Signalgeber. Du weißt es besser. Meine Frage ist eigentlich nur, oder das hatte ich jetzt bei dem Thema auch, ist das nicht die Zukunft? Oder ich meine, es wird immer mehr eingesetzt, Roboter-Tonnen? Also, oder dann eben auch für ein Startschiff, keine Ahnung.
Da kann Fabian gleich leidenschaftlich was zu sagen. Lass mich deine erste Frage noch beantworten. Also in der Tat, anders als im Mittelmeerbereich, wo da sozusagen auch das Thema Charter von Startschiffen anders funktioniert, ist es im Ostseeraum eben beschränkter. Also es sind auch, wie gesagt, ja keine eigentlichen Startschiffe, sondern es sind alte Kutter beispielsweise, die wir umbauen. Also sprich, da kommt der entsprechende Galgen dran, um die Fahnen zu ziehen etc. Anders als im Mittelmeerraum, wo ich dann zum auf Palma sowas ganz anderen Markt habe, weil da eben jede Woche irgendwas läuft. Das haben wir in dieser Form in der Ostsee nicht, also in der deutschsprachigen Ostsee. Wenn man nach Dänemark hochgeht, kann ich das nicht einschätzen. Aber bei uns ist es wirklich ein Challenge. Aber wie gesagt, wir haben da Überlegungen, das vielleicht zu ändern jetzt mit der Lessons Learned einmal mehr und auch wirklich der Reflexion, dass es, ja, wie soll ich sagen, eben auch immer schwieriger wird. Und wir hatten, wir haben ja regelmäßig Calls, also sprich ein Regeltermin mit den Wettfahrtleitern, wo wir das dann diskutieren und auch den Status reflektieren. Und das ist über das ganze Jahr zu spüren gewesen, dass es nicht leichter geworden ist. Also und insofern jetzt mit dem Feedback einmal mehr müssen wir anders denken und neu denken.
Das mit den Ankern finde ich übrigens dann sehr plausibel, wie du das jetzt erklärt mit den Startschiffen. Das hätte ich mir, wie gesagt, anders vorgestellt. Tun wahrscheinlich viele. Lass es mal vor diesem Anker, wie das dazu kam. Ja,
aber warte mal, lass Fabian noch was
über die Roboter-Tonnen was sagen. Ja.
Ach, ja, stimmt, genau.
Also ich bin ein großer Fan dieser Roboter-Tonnen. Also ich bin ja beheimatet, hört man jetzt vielleicht nicht am Dialekt, aber ich komme ja eigentlich ursprünglich vom Bodensee, da lebe ich auch.
Ah.
Und hier nutzen viele Vereine diese Marken. Und wie
Überlegen, glaube ich, ne?
Die haben richtig, halt genau. Überlegen hat relativ viele, die sich auch andere Vereine dankenswerterweise für einen kleinen Beitrag ausleihen können. Das ist schon eine coole Sache. Und das macht das Leben gerade auf Revieren mit größeren Wassertiefen deutlich einfacher. Und wie du es gerade ansprachst am Gardasee, macht das auf Revieren mit großer Wassertiefe absolut Sinn und ist eine Riesenerleichterung.
Ich weiß immer noch von Rudi Mack, der mit seiner Highspeed-Ankerwinde, die extra gekühlt werden musste. Und das ist ja doch also extrem tief. Roboter-Tonnen ist ja eine Lösung.
Mhm. Ist eine tolle Geschichte, macht auch auf Revieren mit großer Wassertiefe richtig Sinn. Ob das jetzt Sinn ergibt vor Kiel, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil die Dinger oder die Bahnmarken, die müssen auf die Position geschleppt werden. Die kann man jetzt nicht mit Highspeed auf Bahn Lima rausschleppen. Mhm. Die kann man, ich glaube, ich habe so im Kopf irgendwie so mit 5-6 Knoten kann man die schleppen. Die müssen beobachtet werden, denn man kann sie nicht einfach alleine auf die Bahn fahren lassen. Da muss auch ein Schlauchboot nebenher fahren. Also beispielsweise am Bodensee gibt es da Auflagen, die werden behandelt wie ferngesteuerte Boote. Das heißt, man kann sie nicht einfach so drauf losfahren lassen, weil die fahren ja ohne Rücksicht auf Verluste, würden die ja geradeaus einfach weiterfahren bei Hindernissen. Also das ist eine tolle Sache, keine Frage. Für Kiel weiß ich nicht, ob das jetzt die Lösung wäre, glaube ich eher nicht. Also Bahnmarken haben wir auch eher selten das Problem.
Ja.
Aber zu dem Thema Startschiffen und Verankerung hatte ich jetzt am Gardasee auch das Problem, beispielsweise nur mal als Feedback. An zwei Tagen hat mein Pinhead-Boot nicht funktioniert. Und das funktioniert auch genauso wie eine Bahnmarke. Da ist vorne so ein GPS-gesteuerter Motor am Bug befestigt. So.
Diese orangen Motorboote da, wo die
Fahne drauf ist. Genau, wo die orange Flagge drauf ist. Wo die orange, also die Leeseite der Startlinie, da wo die Flagge drauf ist, auch die werden so auf Position gehalten mit so einem Motor. Das Startschiff auch. Also auch da gibt es keine Verankerung mehr. Problem war aber auch an zwei Tagen, da gab es dann zweimal eine halbe Stunde Startverschiebung, weil dieses Gerät nicht funktioniert hat.
Das ist ja interessant. Wir haben ja noch dieses Jahr in Maltese, das war bei Riva, ne, haben wir die Contender-WM. Aber
die tauschen sich das aus, die Vereine. Da ist ja so ein Geben und Nehmen zwischen den Vereinen, das ist ja auch absolut sinnvoll. Aber wie gesagt, an dem einen Tag, an zwei Tagen hat dieses Gerät nicht funktioniert auf der Pin-End-Seite und musste ausgetauscht werden. Auch da muss ein Schlauchboot reinfahren, mit dem anderen Gerät wieder rausfahren. Das ist Gott sei Dank nicht großartig aufgefallen, weil in dem Tag wenig Wind war und die sowieso Stahlverschiebung hatten. Aber auch mit diesen Geräten will ich nur damit sagen, auch das ist jetzt nicht des Rätsels Lösung für alles. Auch da kann die Technik, funktioniert dann vielleicht das GPS nicht oder der Akku ist nicht oder was weiß ich.
Aber andererseits, das finde ich ja ganz spannend, die Frage ist auch, wie es in Zukunft irgendwie aussieht. Das heißt, das Startboot ist auch nicht verankert worden? Oder
richtig.
Doch.
Ja, genau.
Ach so, nein, auch nicht. Ach so. Weil es hieß ja früher tatsächlich immer, dass man muss irgendwie am Startboot starten, weil die wissen, dass die Italiener eigentlich so 10 Sekunden vom Start mit dem Startboot Vollgas geben nach vorne, damit es keinen Frühstart gibt oder so. Das war, und weil man es dann wirklich nicht auf Kurs halten konnte, aber das finde ich ja auch eine interessante Entwicklung. Aber ich meine, okay, verstehe ich, wenn das nicht funktioniert, aber sowas wäre natürlich dann, das wäre dann so eine Technik, die wäre ja, für Kiel also jetzt nicht so doof auch, oder?
Die ist sicherlich nicht doof, man muss aber, wie gesagt, ich habe ja auch wollte damit nicht ausdrücken, dass die Technik generell nicht funktioniert, sondern nur das Beispiel gemacht,
das ist
wie
noch
ein Richtner Anker, dass es nicht immer funktioniert. Man muss aber auch darauf achten, diese Motoren, das habe ich eben jetzt auch gelernt, haben eine begrenzte Leistung. Das heißt, man kann ein begrenzt großes Startschiff daran befestigen, nenne ich es mal, also damit betreiben. Das führt aber dazu, dass diese Startschiffe, die beispielsweise jetzt am Gardasee benutzt werden, 10 Ecken kleiner sind als die in Kiel. Und entsprechend auch deutlich weniger Personal auf den Startschiffen ist. Also ich kann es dir sagen, wir haben die Wettfahrten in Riva auf dem Startschiff mit 3 Personen gemacht. Auch aufgrund, dass gesagt wurde, mehr Leistung haben diese GPS-Motoren nicht. Man kann das machen, alles gut. Also mit 3 Personen kommt man an sich bei sowas einigermaßen klar. Es ist ein bisschen deutlich stressiger. Aber wie gesagt, ich will eigentlich damit nur sagen, auch die haben ihre Grenze, was Machbarkeit angeht. Wie die sich dann bei wirklicher Welle verhalten auf der Ostsee im Gegensatz zum Gardasee, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
Also ich kenne ein System, das gibt es, aber das kostet natürlich auch so viel Geld, das ist wahrscheinlich völlig utopisch. Es kommt aus Frankreich, die testen das da auch bei Tide. Das sind so 2 Elektromotoren, die du hinten an Motoren baust. Die haben so einen Anchorage-Mode bis zu 7 Stunden, halten die dich auf Kurs und in Richtung. Aber das ist völlig utopisch, weil diese Kohle werdet ihr niemals zusammenkriegen. Bis das mal bezahlbar ist, das kostet so viel wie ein Schiff. Also da kann man sich viele Anker verkaufen. Aber lass uns mal, wir gehen davon. Also,
guck mal, wie Hälfte ja, jetzt schon über Tonnen haben geredet.
Genau, man sieht ja, dass ihr euch auch Gedanken macht und wie das lösbar ist, das wird die Zukunft zeigen, aber mit Sicherheit seid ihr dran. Wie kam es denn zu diesem, habt ihr mit Philipp Buhl darüber gesprochen dann vor Ort oder haben sich die Wege getrennt und dann kam auf einmal von Philipp die Kritik und ihr wusstet das gar nicht oder wie lief das ab?
Dirk, vielleicht?
War in der Tat, also für mich war es eher so, dass ich selber auch aus den Medien bekommen habe. Es gab auch jetzt von unserer Seite in der Zwischenzeit auch Gespräche mit Philipp, ihr habt das ja auch gerade erwähnt, dass es von eurer Seite nochmal Gespräche gab. Also insofern, das war vielleicht das Unschöne. Also ich sag mal, Kritik ist immer wichtig für uns oder auch insbesondere Feedback. Am liebsten noch konstruktives Feedback, was wir auch dann so verarbeiten können, dass da das emotionsfrei ist. Das hat sich dann leider ein bisschen aufgeladen, aber ich glaube, mittlerweile sind wir da wieder auf einem guten Kurs. Und es ist eben
um da mal zwischenzuhaken, ich glaube, die Kritik war ja eigentlich auch, und das ist auch bei uns so ein bisschen rüber, auch bei Stefan und mir so rüber zu gekommen, das hat Philipp im Grunde auch erzählt, dass eigentlich die Kritik an der Kritik, also wie er das im Grunde aufgenommen hat. Und das gibt ja, erstens hat Alex da bei der Live-Übertragung so ein bisschen so, wenn er mal drüber schläft, dann wird er das schon wieder anders sehen. Und so ein bisschen, bei dir kam es auch so ein bisschen rüber, also ich glaube nur, und das habe ich so, ist so mein Eindruck bei Philipp, und ehrlich gesagt kann ich das dann auch übertragen auf mich als Segler generell, dass manchmal die Schwierigkeit mit der Kieler Woche vielleicht sehe ich das zu doll, aber Philipp jedenfalls hat es gesagt, er fühlte sich da nicht so richtig ernst genommen. Auch es geht ja nicht nur um diese Geschichte, sondern auch er hat ja vorgeschlagen, dass das Finalrennen am Ende, dann lasst uns doch lieber 3 Rennen fahren oder so, oder mit der Kamera. Ich glaube, es hat sich eher so ein bisschen aufgestaut alles, die Wünsche der Sportler, dass sie vielleicht nicht gehört werden oder dass man sich nicht ernst genommen fühlt und so, beruhig dich mal wieder und dann, wir machen jetzt erstmal weiter und überlegen dann danach. Kann das sein?
Das kann sein. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Das ist immer sozusagen dann eine Frage, in welchen Kanälen wird dann sozusagen so ein Feedback angebracht. Wir haben ja, Formate, die wir ausschreiben, Wir versuchen, vielleicht auch noch ein Thema, was wir heute nochmal streifen können, sonst sind wir dann nochmal fortsetzen, ein anderes Mal, das Thema Sailing Grand Slam. Also wir versuchen ja über andere olympische Segel-Events uns auch eine Serie sozusagen zu legen. Das heißt, da wollen wir auch uniform sein im Sinne dessen, wie wir es tun und wie wir ausschreiben beispielsweise. Und wir hatten beispielsweise, ich glaube, Fabian, das war 2 Wochen vor der Veranstaltung hatten wir eine Anfrage der NACRA-Klasse, dass sie gerne auch ihr Finalformat ändern wollten. Das ist aber dann eben nicht so trivial, weil das ganz viele Implikationen hat. Also wir können dann nicht einfach sagen, heute machen wir es mal anders, sondern das ist dann ein Prozess, den wir dann früher aufnehmen müssen. Also dieses Feedback jetzt aufnehmend, da gibt es beispielsweise ein Feedback aus der Vergangenheit von Philipp, was die Anzahl der Rennen angeht. Also das olympische Format beispielsweise ist, dass die Ilkas nur 2 Rennen am Tag fahren. Korrekt, Fabian? Ja, ne? Und,
richtig, genau. 2 Wettfahrten pro Tag. Ja.
Genau, das ist sozusagen die Ableitung vom olympischen Format. Wir haben den olympischen Teil in der Kieler Woche. Das betrifft jetzt also nicht die Contender und die anderen, sondern wirklich die olympischen Klassen. Und wir versuchen dann sozusagen, wir sind nicht Olympia. Wir wollen vielleicht wieder Olympia sein, aber vom Format her sind wir sozusagen dann den Vorgaben von World Sailing unterlegen und haben dann auf Impuls von Philipp, aber nicht in dem Jahr, wo er den Impuls gegeben hat, sondern im Folgejahr dann die Zahl der maximalen Rennen am Tag hochgesetzt auf 3. Das ist so ein Beispiel. Ja? So, das ist aber eben nicht instantly machbar. Und deswegen ist es wichtig, sozusagen so ein Feedback, wie wir es bekommen haben. Und ihr habt ja am Eingang auch gesagt, es gab da ganz unterschiedliche Dimensionen von Feedback, dass wir die eben jetzt einbauen und schauen, was können wir dann im nächsten Jahr anders machen, was können wir uns auch mitnehmen, auch zum Beispiel in die Grand Slam Serie und sagen, Mensch, ist vielleicht für die anderen genauso interessant und wir machen das zum Serienstandard. Wir sind ja eben noch nicht bei Olympia und das ist schon wichtig. Und Wenn das bei Philipp so rübergekommen ist, dass er sich nicht verstanden fühlte oder dass wir das irgendwie weggebügelt haben, dann tut mir das leid. Das war nicht die Absicht, aber da sind halt ganz viele Sachen dann auch zusammengekommen.
Ich glaube, es ging ihm ja auch, hat er immer nochmal bewusst gesagt, dass es ihm wirklich nicht an Kritik an Olympia ging oder das wäre ja Quatsch in der Richtung. Aber er hat schon bewusst auch dieses, sag ich mal, Schlagwort dann auch genutzt, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es scheint ja ein bisschen aufgestaut gewesen zu sein. Und so ist es vielleicht dann im Endeffekt auch zu erklären. Ne?
Also halt mein Eindruck war, dass es von beiden Seiten ein bisschen unglücklich war, weil na klar, vom Timing das Wort olympiareif, ich finde, Kritik ist auch, kann man immer machen. War jetzt wahrscheinlich unglücklicher Zeitpunkt und unglückliches Wort gewählt zum falschen Zeitpunkt. Ich fand aber auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das gesehen im Kieler Woche TV, ich fand die Anmoderation sehr bevormundend, also zu sagen, ja, wenn er darauf drüber geschlafen hat, sagt er das nicht nochmal. Und dann fand ich das, auch dein Interview, Dirk, muss ich ehrlich sagen, ich fand das generell unglücklich, das so zu beantworten. Ich hätte vielleicht sollte man sich einfach zusammensetzen, vielleicht wäre das besser, als das über Medien zu beantworten, weil klar, ich meine, weißt du, Carsten und ich sitzen hier, wir sind natürlich für uns sagen, super, reden wir drüber. Das ist ja das, was ihr auch gar nicht wollt. Also vermutlich keiner.
Nee, genau. Nee, also deswegen, Dialog ist immer das Beste das ist unglücklich gelaufen und gelacht.
Okay, aber ihr seid im Gespräch, hast du jetzt gesagt. Sagen wir mal so, das ist ja vielleicht die eine Geschichte, was ich jetzt, das ist ja auch, deshalb muss man das, glaube ich, auch, und das ist ja auch die, wenn man sich das wieder so bewusst macht, diese Schwierigkeit dieser Kieler Woche, da prallen ja Welten aufeinander. Ich meine, das ist ja auch, du machst es jetzt schon lang genug, Dirk, auch, du sprichst genau, Sailing Grand Slam, aber das ist ja dann eben dieser Profibereich des Segelsports, der trifft jetzt auf die nationalen Klassen. Das war mal eine Sache, die ja tatsächlich auch die Kieler Woche so einzigartig gemacht hat, dass ein Kieler Woche-Sieg was wert war. Und auch eben für den Kinzugvogelsegler und den Volkerbootsegler, die sind dann alle nicht mehr dabei. Kann das sein? Oder beziehungsweise, ich hab immer noch dieses Gespräch mit Uli Vogelmeier im Kopf. Und er sagte ja zum Beispiel, eine der Schwierigkeiten war, wie gesagt, da wurden ja dann diese Strafpunkte verteilt. Ja, weil es eben Grand Slam ist, weil es eben wichtig ist, kommen ja da international, wie nennt man die, International Technical Committee, also dieses I macht den Unterschied. Also wenn die da eben welche von World Sailing abgestellt werden, dann müssen die ihren Standardding machen, dann müssen sie ihre, die Leute im Grunde auch rausschmeißen oder Strafpunkte verteilen. Aber eigentlich kommen eben diese nationalen Klassen. Ich bin da jetzt sehr, auch bei der G70, von da habe ich viel gehört, weil es ist ein tolles Meldeergebnis immer bei der Kieler Woche mit 60 Booten. Also, aber da sind wirklich, ich weiß nicht, ob ich das alles so bewusst ist, diese G70-Klasse, das war ja schon vor 2 Jahren irgendwie das Riesenproblem, wo dann alle raus, ja, wo disqualifiziert wurde, weiß ich, ein Drittel oder 2 Drittel des Feldes, weil die eben nicht diesen Status bei World Sailing unterschrieben hat, damit Amateurstatus, muss ja eigentlich als Eigner auch dabei gelistet werden, wenn du mir das Boot gehört. Da sind jetzt alles teilweise Junioren-Liga-Mannschaften, da sind Inklusionsmannschaften, also die überhaupt nicht dieses Profiniveau haben und die werden jetzt quasi in dieses System gezwängt, wo sie aufpassen müssen, dass ihre Segelnummer nicht zusammen nicht weit genug oder nicht nah genug aneinander geklebt wurden, um Millimeter. Das scheint mir doch, der Kritikpunkt scheint mir doch wirklich am größten. Wie kann man das auflösen oder kannst du da noch ein paar Hintergründe sagen?
Also ich kann erstmal anfangen und Fabian kann mich da ergänzen. Also diese Regeln an sich sind ja nicht unsere Regeln.
Eben, das muss keine, man immer sagen. Ja. Nichts mit Kinderwochen und es kulminiert nur irgendwie bei euch. Da kommt irgendwie
genau.
Das ganze System.
Also
sind
Regeln der Klassen. Die sind ganz unterschiedlich, das definieren die Klassen für sich. Die Frage ist, inwiefern es dieser, ich sag jetzt mal, Execution und Kontrolle bedarf. Und da ist sicherlich der ein oder andere vielleicht auch übereifrig, weiß ich nicht. Aber erstmal ist es eine Regel, die wir nicht machen. Und insofern ist im Sinne des, ich sag jetzt mal, das ist dann olympischen Klassen natürlich noch anders, Wanddesign, aber sind diese Regeln irgendwo zu befolgen? So, jetzt können wir sagen, Augen zu und durch. Oder wir haben einen Qualitätsanspruch. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie hoch der ist, aber das ist natürlich etwas, wo wir dieses Feedback auch hatten, auch in den Jahren, du hattest angesprochen, ich glaube, das Feuer, der Brandlöscher sozusagen, der Feuerlöscher war auch mal so ein Thema auf den Schiffen.
Das sind Klassenregeln, genau.
Ja, genau. Das sind halt die Klassenregeln. So, Fabian, vielleicht von deiner Seite noch ergänzend?
Genau, also Klassenregeln müssen wir natürlich genauso befolgen und auch die offiziellen, das technische Komitee, genauso wie das Wettfahrtkomitee und auch das Protestkomitee bzw. die Jury sind natürlich genauso wie die Segler auch an die Regeln gebunden. Ganz kurze Anmerkung, möchte ich doch nochmal kurz loswerden. Du hattest gerade gesagt, da sei ein Drittel des Feldes raus protestiert worden. Also das war ja nicht so. Es gab einen Punkt für die Wettfahrt, den die Segler keine Kategorisierung hatten damals. Und auch das ist eine Klassenregel. Die J70-Klasse möchte damit verhindern, dass Profis oder dass zu viele Profis in der Klasse segeln, die kein eigenes Schiff besitzen. Darum ging es ja damals.
Eben, das meine ich. Also die Frage ist ja nicht, ob die Klassenregeln durchgesetzt werden, sondern ob man bei der Kieler Woche diese Regel, die alles stimmt,
richtig.
Messmarken muss man haben, Segelnummer müsst ihr die durchsetzen da.
Das also in dem Fall damals vor 3 Jahren war das ja auch so, da kam es von der internationalen Klasse, die ausdrücklich darum gebeten hatte, es durchzusetzen.
Naja,
damals und damals war die Regel auch so geschrieben für das technische Komitee, dass sie protestieren müssen.
Ja, die ist ja, glaube ich, auch, ne? Oder war ja auch, das war ja wieder ein Thema. Aber ist
genau,
das nicht
ja,
die Frage?
Richtig, so.
Jetzt steckt ihr da in einer Zwickmühle oder
ja, weil, ja, natürlich. Also einerseits müssen wir uns oder müssen sich die einzelnen Wettfahrtoffiziellen an die Regeln halten, genauso wie das ja Segler auch müssen. Und dann den Klassenregeln, natürlich ist das so ein bisschen eine Zwickmühle, weil wir natürlich auch im Austausch mit den Klassen sind und die uns ja teilweise auch wirklich darauf hinweisen. Und soweit ich weiß, oder es gab es ja auch in diesem Jahr eine E-Mail der J70-Klasse an alle Teilnehmer, dass sie bitte darauf achten. vor der Regatta. Und,
ja, okay, aber guck mal.
Richtig, ja, was ich, ja, ja, aber du hast völlig recht. Also man muss natürlich ein bisschen unterscheiden. Sind wir jetzt im olympischen Bereich? Sind wir nicht im olympischen Bereich? Sind wir im Profibereich? Sind wir nicht im Profibereich? Deswegen legen wir sehr viel Wert auf den Austausch mit den Klassen, gerade mit den internationalen Klassen, also beziehungsweise mit den nicht-olympischen, sage ich mal. Wie weit da auch der Klassenstandard ist, sage ich mal. Ne? Also wie wichtig ist es jetzt beim Contender, die Messmarke da zu haben, im Gegensatz zur nicht richtig geklebten Segelnummer, die ja gerne als Beispiel genannt wird, möchte da gar nicht so drauf eingehen, weil das jetzt das technische Komitee betrifft. Da habe ich weniger Kompetenzen als im Race Management, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es ist ein Austausch, es sollte ein Austausch, es muss ein Austausch mit den Klassen geben. Und von daher sind wir darauf angewiesen, da auch entsprechendes Feedback auch von den Klassen zu bekommen, inwieweit wir darauf achten sollen oder die entsprechenden Komitees darauf achten sollen, dass entsprechend Klassenregeln durchgesetzt werden und wie weit da eben gegangen werden muss oder soll.
Aber so wie ich Uli verstanden habe, hat er als International Beauftragter da gar keine andere Chance, als das durchzusetzen, weil er ja selber begutachtet wird. Das heißt, die Lösung wäre dann ja eher, okay, oder sagt er, das Problem wäre das I, also International, sondern wenn ihr dann quasi ein nationales Komitee einsetzt, was dann eben nicht, sag ich mal, diese Razzia-Mentalität, sag ich es jetzt mal negativ. Ich bin ja auch total froh, deshalb, ich bin, wo du gerade J70 sagst, ich meine, das ist ein Riesenthema gewesen, wenn ihr noch euch erinnert, Kieler Woche war ja mal die Europameisterschaft von der J70, da sind ja alle die Italiener noch mit schiefen Kielen, die sind dann nachher dann 2 Jahre später, gab es auf Sardinien sogar, also da wurde richtig betrogen, wie Doping, da ist der Kiel teilweise ein Stück Zentimeter tiefer ins quasi rausgelassen worden, wo du dann Unterschiede von Knoten dann teilweise, also was eine Klasse killen kann, aber das ist ja, da geht es ja wieder um Fingerspitzengefühl und das wäre jetzt die Frage an euch, dass ihr so dieses hört, was in den Klassen ist, weil wie gesagt, die J70 ist in Deutschland nicht so. Es gibt diese Kieler Woche, diese riesige, wo viele Boote teilnehmen, aber das Problem der Klasse in Deutschland ist, dass es eher, wie gesagt, Juniorenteams aus der Liga, die kein eigenes Boot haben, die überhaupt nur mal ein Abenteuer Kieler Woche machen wollen, aber die haben natürlich, klar müsste die Regeln eigentlich auch halten, aber da will keiner betrügen, sondern die wollen einfach nur irgendwie dabei sein. Also das meine ich so ein bisschen habt ihr diese Ohr in der Klasse.
Ja, ist natürlich schwer, jetzt auch aus deinem Beispiel sozusagen zu sagen, wo drückt man das Auge zu und wo nicht. Ja,
natürlich.
Und das ist schon eine Gratwanderung. Ich meine, dafür gibt es die Regeln der Klasse. Und eigentlich macht die Klasse ja sozusagen, ist ja für euch, jetzt nehmen wir mal dich als J70-Segler, sozusagen deine, ich nenne es jetzt mal Gewerkschaft, die dich vertritt. Und deine Interessen vertritt und wenn ich Bereiche habe, die nicht, ich sag jetzt mal, differenzierend sind im Sinne von, damit habe ich Vorteile oder so, dann ist es vielleicht auch so, dass es dafür keine Regel gibt. Aber andere Bereiche, die eben einfach irgendwo da sind, um auch Vergleichbarkeit zu erzielen und Normen zu schaffen, die sind dann halt definiert durch die Klasse. Und da sind wir als Veranstalter erstmal auch praktisch gehalten, die auch zu verfolgen in gewisser Weise. Ja, und das tun wir nochmal, wir machen ja keine Vermessung beispielsweise. Also bei der Europameisterschaft, die du angesprochen hast, da hatten wir ja auch, ich kann das Bild noch gut erinnern, 100 Schiffe, die wollten ein Bild produzieren mit 100 Schiffen auf der Startlinie. Das war sensationell, aber nein, nochmal zurück, da macht man natürlich Vermessungen, da
eben, ist dieser technische...
Da ist es auch anders. Ja, und das haben wir nicht. Also insofern sind halt diese formalen Sachen, die dann schon noch wichtig sind, ob es der Feuerlöscher vor Jahren war oder andere Sachen, wo dann eben auch möglicherweise, wie Fabian das auch gerade gesagt hat, die Klasse sagt, hey, achtet mal drauf, da wollen wir bitte, dass das verfolgt wird.
Aber
haben wir da unterschiedliche Facetten im olympischen Bereich eben nochmal ganz anders und im internationalen Teil, wo dann eher Amateur und ich sage jetzt nicht Breitensport, das wäre falsch, aber die Ambition eine andere ist, das bewegt uns schon. Also das bewegt uns auch zum Beispiel, wenn wir uns morgens mit dem Wetter beschäftigen und wir wissen, wie der Wind an dem jeweiligen Tag ist, dass wir eben bestimmte Klassen dann auch an Land lassen oder nicht alle Wettfahrten fahren lassen, etc. Also es ist ja auch beispielsweise etwas, was wir sehr dynamisch entscheiden, auch über Jahre entwickelt haben, zum Beispiel uns nicht festzulegen, welche Bootsklasse wo segelt. Das ist eben so ein Thema, was auch die Bootsklassen manchmal nicht so gut finden, weil die würden gerne am liebsten auf ihrer Stammbahn fahren, aber das passt halt dann manchmal nicht im Gesamtportfolio. Und wir entscheiden praktisch abends vorher, beziehungsweise mit der Bestätigung am Morgen dann durch das Wetter, was wir dann auf welcher Bahn spielen. Also wir hatten ja dieses Jahr auch zum ersten Mal 14 Regattabahnen, die wir haben. Also in der Vergangenheit waren es bis zu 10 und dieses Jahr waren es eben 14. Davon drei eben auch, oder eine hatten wir immer schon auf der Seite von Marina Wendorf, aber noch zwei zusätzliche dieses Jahr in Stein.
Ja. Ja. Das ist ein guter Punkt. Dirk, ich habe nämlich auch die Uhr im Blick und ich weiß, dass du in Kürze los musst. Ja. Ich wollte nochmal fragen, ich meine, wir kriegen sowieso nicht alles heute besprochen. Ja. Erstmal würde ich vorschlagen, dass wir uns vielleicht im, weiß ich nicht, Dreivierteljahr nochmal vor der Kieler-Woche.
Solange wir kommen wieder. Wir sagen immer bei uns, nach der Kieler-Woche ist vor der Kieler-Woche. Also wir sind schon wieder in dem Vor-Kieler-Woche-Modus.
Glaube ich.
Und ja, genau. Ein wichtiger Prozess, den ich gerade noch vielleicht auch erwähne, bevor ich dir nochmal das Wort zurückgebe, ist eben dieser Feedback-Prozess. Den machen wir natürlich ad hoc, weil uns was zugeworfen wird, aber wir haben, das haben wir jetzt einige Jahre nicht gemacht, warum kann ich dir gar nicht sagen, aber wir haben dieses Jahr alle Segler angeschrieben, Carsten, du müsstest da auch was bekommen haben, wo wir die Segler über die Meldung bei Manage to Sail und die hinterlegten E-Mails angeschrieben haben, um in einem überschaubaren, vom Zeitaufwand überschaubaren Feedback-Prozess das Feedback einzusammeln, sodass wir das eben auch trennen können. Weil ein J70-Segler des zweiten Teils der Kieler Woche hat eben anderes Feedback als eben der Ilka-7-Segler und das ist jetzt nicht nur Philipp und so weiter. Und die IQs auf der Seite von Stein haben nochmal ein anderes Feedback. Also das versuchen wir systematisch zu erfassen. Dafür war dieser Impuls von Philipp auch sehr hilfreich und haben das eben aufgesetzt zu sagen, okay, lass uns das Bild aufgreifen und breiter zeichnen. Und das ist noch am Laufen. Da haben wir noch kein finales Bild, was wir euch jetzt teilen können, aber gerne im Dreivierteljahr oder früher dann nochmal ein Deep Dive dazu.
Das war super. Du hast nämlich genau die Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt habe. Ich wollte mich fragen, so wie vielfältig diese ganze Kritik eigentlich auf euch einpresse. Weil ich meine, ich muss dazu sagen, wenn man sich da mal hinstellt in Schilligsee, ich habe da diesmal öfter mal gestanden und nicht als Segler. Carsten, du bist ja auch zum Beispiel, du bist um Wasser unterwegs und musst dir dann einen Anzug holen. Und wenn du das ganze Bild mal siehst von außen, denkst du so, das ist schon eine Mörderorganisation und da fällt so viel an. Und jeder hat natürlich sein eigenes Ding laufen. Jeder Segler hat seine eigenen Problemchen und ich wollte, deshalb wollte ich eigentlich danach fragen, wie vielfältig diese Kritik ist, was auf euch so einprasselt. Was ich aber, weil du in 4 Minuten weg musst, fragen wollte.
Ich habe noch 9 Minuten auf der Uhr, wenn ich habe.
Hast du nicht gesagt, also hier ist 19:25
okay, bei mir. Gut, okay.
Nein, das finde ich ja auch mal ganz schön zu sagen. Was ist denn aus eurer Sicht dieses Jahr besonders gut gelaufen? Das kann man auch mal fragen.
Da ist Stille.
Was ist gut gelaufen?
Ja, da ist Stille, da ist
nein,
Stille.
Nein, alles gut. Alles die gut. Frage waren wir gar nicht
dann
vorbereitet.
Witz.
Fabian, fang mal an.
Oh, was sehr gut. Also insbesondere fand ich, ist, was sehr gut gelaufen ist, ist generell die Reaktion, die wir mit unseren Teams hatten auf die entsprechenden doch am Anfang sehr schwierigen Wetterbedingungen. Also wir versucht haben ja wirklich im ersten Teil möglichst viel Wettfahrten auch durchzubekommen, gerade auch, hatte Dirk schon angesprochen, die 2 Tage, wo es ordentlich Wind hatte, wo wir teilweise mit verschiedenen Busklassen nicht auf die Außenbahnen konnten. Aber auch im zweiten
mit
Teil.
Dem, ja? Mit dem See, mit dem, das fällt mir gerade ein, der, wie nennt sich das?
Seegras-Sammelboot.
Oder das ist immer so ein Nebensatz, da dachte ich, wow, das ist ja eigentlich cool, weil das war ja nun, glaube ich, letztes Jahr oder so, wo
da hatten wir das ja schon mal.
Kördel, aber
ja, genau.
Im Finale, das ist ja, ich glaube, das ist ja eher so eine Sache für auch die Olympia-Würdigkeit, weil die Foiler, wenn er da Seegras drauf hat. Hat das funktioniert? Oder ich ging mir nur in so einer Pressemitteilung, habe ich immer mal so einen Nebensatz erwähnt gehört. Das ist ja.
Ja, also wir sind auch bei den positiven Sachen. Also,
ja, aber ist doch positiv. Ich finde also positiv, dass es eingesetzt hat, Fabian, oder? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, ja, nee, also durchaus. Also das ist ja durchaus ein Thema, gerade für die folgenden Klassen, also spezifisch IQ-voll. Funktioniert grundsätzlich ganz gut. Ob es dann im großflächigen Maßstab funktioniert, dafür sind ja die Tests da. Also wir haben das ja schon im letzten Jahr eingesetzt gehabt. Da gibt es ja eine Kooperation mit. Aber grundsätzlich ist das Feedback dazu erstmal positiv, soweit ich das jetzt bisher verstanden habe und rausgehört habe von den Seglern. Also während der Veranstaltung gab es dazu tatsächlich jetzt kein negatives Feedback, dass das irgendwie Seglers Problematik jetzt, sagen wir mal, akut gewesen wäre.
Ja, ich finde es so positiv,
das, dass es auch an der Windrichtung
versucht. Ja, genau, das, weil das ist ja ein Problem des Reviers in Kiel. Und wenn du Foilerklassen hast, dann ist das der Killer. Also überhaupt nicht nur Foilerklassen. Ich bin da auch schon mit der G70, wenn da irgendwas dranhängt. Aber das ist eine andere, das ist ja egal. Ist da nicht
sehr genau. Aber wenn der dann sozusagen der Strom abreißt am Foil und du machst dann einen Abgang, Foilersturz oder so, ist noch was anderes. Wir hatten das in der Tat dieses Jahr nicht als wirkliches großes Problem durch den vorherrschenden Westwind, den wir hatten. Ja. Wenn wir aber nach so einem zum Beispiel starken Westwind-Zeitraum dann umschwenken auf Ostwind, dann kommt eben das abgerissene Seegras wieder zurück, als nicht mehr am Grund sozusagen, sondern eben schwimmt an der Oberfläche und das ist das, was da ist. Und wir haben die Seekuh, so heißt das Schiff, das sammelt eigentlich Müll in Ländern Asiens beispielsweise, wo sehr viel Plastikmüll ist. Das hatten wir dieses Jahr auch wieder an unserer Seite und wir können dann mit Drohnen irgendwelche Seegrasfelder erkennen und dann schicken wir die Seekuh dahin und dann macht es sozusagen das Spielfeld sauber, würde man jetzt sagen, beim Fußball. Haben wir aber dieses Jahr gar nicht gebraucht, weil, wie gesagt, durch den Westwind wir die Situation nicht hatten. Grundsätzlich waren wir darauf vorbereitet und wenn ihr darauf reflektiert, auf deine Frage nochmal, ein Punkt für mich, grundsätzlich hat Stein sehr gut funktioniert, also was das Wasser angeht. Die Surfer waren vom Sportlichen her sehr zufrieden. Die waren natürlich so ein bisschen unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Also wenn wir so eine Abstufung haben von Kiellinie Volksfest zu Schilksee, schon noch so ein bisschen, dann war Stein praktisch gar nicht mehr existent. Der eine oder andere, der sich jetzt auf, wir hatten ganz am Anfang ja den Erfolg von Theresa besprochen, als Drittplatzierte bei den Worlds heute.
Gerade Bronze gewonnen, vor wenigen Minuten.
Dann waren einige, das war ja die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die Worlds dort, das heißt, die waren gar nicht so böse, dass da kein Rummel war. Schön. Andere wiederum haben den Rummel vermisst. Also insofern ist das, was in Stein und Marina Benddorf passiert, das müssen wir nochmal weiterentwickeln, auch für die Besucher, dass zum Beispiel die Anbindung aus der Stadt besser ist, damit sich da noch mehr Besucher und Fans einfinden können. Aber auf dem Wasser war das super. Also die haben ja auch bei den Starkwindtagen, dadurch, dass das sehr flaches Wasser ist und nicht so viel Welle sich aufbaut, super fahren können. Ich meine, das ist immer das gleiche Segel, ob die 3 Windstärken haben oder ob die 7 Windstärken haben. Das muss man ja einmal auch reflektieren. Und das war schon sehr gut. Und die Anbindung zum Event Schilksee, das müssen wir verbessern. Das ist aber auch so ein Pilot gewesen dieses Jahr. Und das ist eins meiner Highlights, wo ich sage, das hat gut geklappt.
Wie ist denn das, wird denn das bewertet, so mit dieser ganzen Olympia-Bewerbung und sowas? Spielt das da schon alles mit rein? Werdet ihr angesprochen oder gibt es da gleich Feedback auf so, wenn Philipp Buhl in der Kritik oder seine Kritik äußert, gibt es da gleich
was? Also Anruf, oder? Es ist ja vielleicht noch 2, 3 Sätze zum Abschluss zum Thema Olympia, das ist vielleicht auch nochmal ein eigener Podcast. Es ist ja jetzt so gewesen, dass Ende Mai die 4 deutschen Bewerberstädte beim DOSB ihre Fachkonzepte auf die Liege gelegt haben, analog des Handtuchs auf die Liege gelegt haben und gesagt haben, wir wollen. Also das ist eben Berlin, das ist Hamburg, das ist Rhein-Ruhr und München. Und eine Sportstätte gewissermaßen ist eben das Segeln. Und wir gehen erstmal fest in der Annahme davon aus, dass eben in den Spielen, über die wir reden ja perspektivisch 36, 40 oder 44, das Segeln doch olympisch ist. Das ist ja auch nicht Gott gegeben, weil es sich jedes Jahr neu erfinden muss oder nach den Spielen jeweils neu erfinden muss. Und leider, muss man sagen, war durch die Entscheidung, die zu Marseille geführt haben und die auch Marseille gelaufen ist, an vielen Stellen, war das nicht sozusagen eine Bewerbung für, wir sind da fest gesetzt sozusagen für die Zukunft. Ja. Genau, also insofern ist unser Ansinnen, immer zu zeigen, Segeln kann Olympia, also Segeln kann Olympia und dann hoffentlich, vielleicht kann doch Kiel Olympia. Aber das ist der zweite Schritt. Das heißt, die Bewerberstädte Berlin, München, Rhein-Ruhr haben sich sozusagen für Warnemünde und Kiel sozusagen das offen gehalten, mit wem sie ins Feld gehen, weil das eine fachsportliche Entscheidung ist. Hamburg ist da dedizierter gewesen. Sie wollen mit Kiel und Schleswig-Holstein agieren, weil es auch nicht nur um Segeln in Schleswig-Holstein geht, also in Kiel geht, sondern die wollen ja auch Rugby nach Kiel legen und die wollen Handball in Kiel haben. Also das ist ein größeres Setup, weil es eben unter dem Thema steht, Spiele der kurzen Wege. So, und das ist ein interessantes Konzept. Hamburg hat auch massiv reflektiert, was damals zwar für die Bewerbung der Spiele im letzten Jahr, Paris wäre ja eigentlich die Spiele gewesen, wo sich Hamburg beworben hatte, 2015, haben massiv diese Learnings auch verarbeitet und ich war sehr, wie soll ich sagen, positiv erstaunt und überrascht über das, was da präsentiert wurde. Aber das ist der Status. Das heißt, es gab noch keine Bewertung der Reviere, es gab noch keine Bewertung etwas wie eine Kieler Woche, wo praktisch eine Bewerbung in Anführungsstrichen abgegeben wurde. Was aber für uns als Kieler Woche wichtig ist und deswegen auch dieser Versuch mit Stein, was man eben erkennen kann, ist, dass natürlich das IOC funktioniert wie ein Unternehmen und dieses Unternehmen bewertet eben alle 4 Jahre das Portfolio, die Produkte des Unternehmens und man muss jünger werden, man muss medienaffiner werden, man muss dynamischer werden und deswegen gibt es eben BMX-Fahren und es gibt Skateboard und solche Sportarten, wo wir sagen, ist das eigentlich ein Sport, so ungefähr, ja. Aber es sind Sportarten und die eben ihren Einzug in die Olympia gehalten haben und da wir nicht wissen, was 36, 40, 44 gesegelt wird, vermutlich aber diese Boardsportarten, ob das jetzt Surfen, ob das Kiten ist oder, und das war ja auch ein Versuch, den wir in Stein hatten, Wingfoilen, das ist die, wisst ihr besser als ich, das ist die am stärksten wachsende Wassersportart. Also da braucht man, glaube ich, keine Glaskugel, um zu sagen, das ist ein heißer Kandidat, vielleicht mal olympisch zu werden. Ja. Und das haben wir eben in Stein auch gemacht, um zu zeigen, wir sind offen, wir innovieren, wir sind offen für neue Formate, neue Klassen, die noch nicht olympisch sind, deswegen sind die ein bisschen freier in dem, was sie tun können. Das war das, soweit ich weiß, das erste Wingfoil-Rennen, was es auch in der Form in Deutschland gab.
Nee, cool. Das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Aber ich finde bei dem Thema, das finde ich auch mega spannend, aber was mir so im Kopf rumgeht, da ist auch fast schon wieder der Punkt, wo im Grunde die Vielschichtigkeit auch der Kritik ankommt. Denn mir klingelt immer noch im Ohr Stichwort 5-5er. Die fahren gerade, glaube ich, in Warnemünde ihren Eurocup. Die waren ja lange, lange, lange bei der Kieler Woche dabei. Da gab es vor ein paar Jahren Ärger auch und mit der Kieler Woche alles, nicht alles gerecht und hin und her. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch nicht erschöpfend bewerten können, diese Ambivalenz. Auf der einen Seite müsst ihr euch schick machen. Genau das Thema ist ja mega spannend jetzt auch, dass ihr mit dem Wingfoilen dabei seid. Aber dass er eben auch diese Basis nicht vergisst. Und das ist ein mega Spagat. Also, dass 505er wieder dabei sind. Mein Container hatten jetzt, ich fand ein tolles Feld mit 60 Booten, glaube ich. Aber was auch damit zu tun hat, dass dann im Gardasee dies ja die WM ist. Das sind ja immer so Sachen, wie passt das in den Plan rein? Das haben Leute schon trainiert international. Aber ich glaube, das ist das Ding, dass ihr eben nicht Ilka 6 Weltmeisterschaft und danach nochmal Ilka 6 Klassenregatta. Das versteht irgendwie keiner, um quasi. Tippe mal auf die Zahlen zu kommen, der Teilnehmer auch, aber dass ihr diese klassischen Klassen eben nicht vergesst, dass er denen auch ein Angebot macht und ins Gespräch kommt. Ja, das, ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst, aber das ist doch die
Problematik. Ja, da kann ich auch was zu sagen. Ja, genau. Auch das ist etwas, was uns da in dem Team jedes Jahr beschäftigt. Wir auch Gespräche suchen mit den Klassen. Vollgebot hattest du vorhin auch mal angesprochen, beispielsweise mit denen haben wir eine Vereinbarung, dass die gar nicht jedes Jahr zur Kieler Woche kommen wollen. Also die sind, ich glaube, nächstes Jahr wieder dran, dass wir sie mit ausschreiben. Okay. Also so gibt es da durchaus Dynamik. Und grundsätzlich sind wir erstmal offen, auch diese Klassen aufzunehmen. Wir haben halt immer den Punkt, wie können wir Klassen kombinieren auf einer Bahn, wenn die kritische Masse vielleicht gegebenenfalls nicht erreicht wird. Das war das Thema bei den 505ern zuletzt. Weil wir natürlich auch, wir haben das Thema Startschiffe, das Thema Schlauchboote besprochen etc., wir haben das Thema Ehrenamt, wir müssen dann eben die Ressourcen technischer und menschlicher Art bereitstellen, das dann auch abbilden zu können. Ne? Aber Spagat, wir sind gerne, wie gesagt, wir kommen gerne wieder, berichten, wie denn die Learnings uns jetzt geholfen haben, die Planung für die nächste Kieler Woche 2026, ich glaube, das ist die 142. Kieler Woche, dann aufzunehmen und wie sie sozusagen auch beeinflussen und dann auch einen Ausblick zu geben, welche Klassen da sind. Für uns ist so ein Meilenstein, du hast vorhin gesagt, Stefan, drei Vierteljahr. Für uns ist ja ein wichtiger Meilenstein immer die Boot in Düsseldorf.
Ja.
Weil das ist der Zeitpunkt, wo wir dann praktisch die Notice of Race veröffentlichen und man sich anmelden kann etc. Und da steht eigentlich das Programm. Und vielleicht kann man in dem Zeitraum irgendwie mal nochmal zusammenkommen und wir geben Ausblick, was denn im nächsten Jahr passieren wird. Und wie gesagt, was haben wir auch von diesem Jahr gelernt? Jetzt sind wir noch immer am Zuhören, auch über den Survey. Und etwas, was uns auf jeden Fall bewegt hat und wo wir auch lernen wollen.
Sehr gerne. Und eine Befürchtung kann ich euch nehmen, weil wenn die Olympiade 2044 hier stattfinden würde, Carsten und ich machen dann garantiert keinen Podcast mehr. Und wenn Carsten noch einen Artikel schreibt, dauert der 4 Jahre, glaube ich. Sind wir schon viel zu alt.
Ist jetzt schon fast so, ja.
Ich sag mal herzlichen, ich glaube, du musst wirklich weg jetzt, ne? So wie ich das sehe.
Ja, ja, ich habe gleich jemanden am Bahnhof stehen.
Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich fand das, glaube ich, sehr, sehr aufschlussreich. Gut, dass ihr euch geäußert habt. Und man sieht auch ein paar Sachen wahrscheinlich anders. Kann sich ein Bild draus machen. Und wir sprechen uns auf jeden Fall wieder. Also vielen Dank und bis bald.
Ja. Dankeschön.
Carsten, Stefan, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und wie gesagt, wir kommen wieder.
Immer wieder gerne.
Danke auch.
Super. Danke euch.
Vielen Dank.
Tschüss.
An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sekoma. Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Rettungsweste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZRS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet, alle Seenotretter tragen Sekoma-Rettungswesten. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sekoma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Rettungswesten für euch in Frage kommen. Also, vielen Dank an Sekoma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.